Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Vorlesung heute. Ja, wir hatten uns ja letzte Stunde, hatten wir hier den Gastvortrag hier von der Firma Cognizant, hatten das Thema Outsourcing, insbesondere Offshoring, mal so praxisorientiert vertieft. Das war so also ein Themenbereich, den wir innerhalb der Softwareindustrie hier untersucht haben. Und worüber wir uns heute unterhalten werden, ist das Thema Kooperation und Übernahmen in der Softwareindustrie. Also wir bleiben in dieser Branche. Und um Ihnen dann nochmal so den Fahrplan zu geben, wie es dann weitergeht, wir werden uns dann in der kommenden Woche beschäftigen mit dem Thema Vertriebsstrategien in der Softwarebranche, Vertriebsstrategien und auch Preisstrategien, ja. Also was ist das optimale Pricing für die Softwareindustrie, und werden dann in der übernächsten Woche einen Gastvortrag hier haben von dem Alexander Gassmann, der ist Vice President von der Software AG, also hier im Darmstädter Haus, ne, der uns sozusagen gerade in diesem Bereich Vertrieb von Software, für den er bei der Software AG zuständig ist, hier also weitere Praxiseinsichten insbesondere geben wird. Ne. Heute Thema Kooperation und Übernahmen in der Softwareindustrie. Ne? Und wir wollen hier beginnen mit ein paar Definitionen. Zunächst mal ganz allgemein, was ist eigentlich eine Kooperation? Also wir verstehen hierunter eine auf stillschweigenden oder vertraglichen Vereinbarungen basierende Zusammenarbeit zwischen rechtlich selbstständigen Unternehmen. Das ist eine uralte BWL-Definition, ich glaube aus Blohm, irgendwie Anfang der 80er Jahre, hat weiterhin Gültigkeit, braucht man nichts Neues sozusagen hier heranzuziehen. Was sind weitere Merkmale? Weitere Merkmale sind die, dass eine Kooperation meist auf eine mittel- oder langfristige Zusammenarbeit hinauszielt. Ja? Also keine kurzfristigen Deals, ja, so nach dem Motto, ich kaufe mal irgendwo was, könnte man ja auch sagen, dass das jetzt so eine Zusammenarbeit in einer bestimmten Form ist, also sowas wie mittel- bis langfristig, und eben dieses Thema, dass Kooperation, also eine, sowas erfordert wie eine Investition seitens der teilnehmenden Unternehmen, also Investition jetzt in dem Sinne, dass man Geld investiert, dass man Zeit investiert, sozusagen, bis das entsprechend aufgesetzt ist. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben so eine solche Kooperation zwischen Unternehmen in der Softwarebranche, nehmen wir mal SAP und Microsoft, wenn wir nachher noch ein Beispiel haben, die kooperieren miteinander, dann erfordert das natürlich auch entsprechend Zeit, die man investiert, um da sozusagen erstmal zu Potte zu kommen. Das Ziel von Kooperationen kann einmal darin bestehen, Effizienzvorteile zu erzielen. Was könnten Sie sich denn jetzt schon mal so vorstellen als so ein Effizienzvorteil? Was versteht man überhaupt in einem Effizienzvorteil? Und was könnten Sie sich hier vorstellen im Bereich Kooperation? Ja?
Zum Beispiel, wenn man gleiche Kunden hat, einfach das Kundenmanagement zusammenzutun, um dann nicht doppelte Arbeit zu erledigen.
Ja, wenn man sich vorstellt, man hätte die gleichen Kunden, könnte man sich im Kundenmanagement zusammentun, um da nichts irgendwie doppelt oder dreifach zu machen. Ne? Also Effizienz immer in dem Sinne, dass wir einen bestimmten Output schon ja sozusagen festgeschrieben haben, ne, und dann eben versuchen, diesen entsprechenden Output dann mit so wenig wie möglich Input entsprechend zu erbringen. Und darüber hinaus natürlich dann die Möglichkeit, dass wir einen Mehrwert generieren, also Mehrwert in dem Sinne, dass wir eben etwas schaffen durch die Kooperation, was ohne die Kooperation eben nicht da gewesen wäre. Ne? Da soll sozusagen die Reise hingehen. Die Vorteile der Kooperationen, hier die wesentlichen auf der Folie mal zusammengefasst. Vorteil Nummer 1 von solchen Kooperationen, allgemein, aber auch für die Softwareindustrie, also da müssen wir ein bisschen unterscheiden, wir sind jetzt hier noch auf dem allgemeinen Niveau und werden das im Laufe der Veranstaltung entsprechend rein spezialisieren für die Softwareindustrie. Also wir haben Kosteneinsparungseffekte durch die Realisierung von Skaleneffekten, Economies of Scale und Economies of Scope können wir hier realisieren. Was wäre denn ein Beispiel für Economies of Scale? Also was ist das überhaupt und was für Beispiele könnten Sie sich da denn vorstellen? Ne, was sind denn, haben Sie im Grundstudium sicherlich gehabt. Was sind denn Economies of Scale und was sind denn Economies of Scope? Aber gehabt haben wir es, ne? Also unter Economies of Scale bezeichnet man eine Stückkostendegression. Ja, eine Stückkostendegression in dem Sinne, dass wir sagen, je mehr, also wenn wir uns ein Koordinatensystem vorstellen, Abszisse ist x, etwa die Anzahl von bestellten Gütern, ja, können wir sagen, dass je mehr Güter wir beispielsweise bestellen und wir erzielen Rabatte, ja, dass dann die Kosten pro Stück entsprechend runtergehen. Ja, das wäre gemeint mit einer Stückkostendegression hier. Ja. Und Economies of Scope wäre so etwas, dass sich Partner zusammentun. Partner tun sich zusammen, nutzen die gleichen Ressourcen. Wenn wir da jetzt nur Kosteneinsparungseffekte erzielen würden, hätten wir wieder die Economies of Scale. Aber wenn wir darüber hinaus sagen, dass dadurch mehr an Leistungen in irgendeiner Form angeboten wird, sprechen wir von Economies of Scope. Ein Beispiel dazu wäre die Kooperation zwischen der Dresdner Bank und der Allianz. Ja. Wenn Sie sagen, dass dann vielleicht in den Filialen der Dresdner Bank vielleicht noch so ein kleiner Tisch steht, wo ein Allianzmensch dahinter steckt, der dort noch seine Versicherungen vertickert, dann werden sozusagen die gemeinsamen Ressourcen genutzt, um jetzt den Bankkunden dann noch die Versicherungsangebote mit anzubieten, und umgekehrt ging das natürlich genauso. Ne? Das wären hier solche Economies of Scale und Economies of Scope. Ja, Zeiteinsparungen, das könnten Sie sich vielleicht einfach so vorstellen, dass wenn sich Kooperationspartner im Rahmen von Entwicklungsprojekten zusammentun, also ihre Ressourcen zusammenlegen, ne, dass es dann einfach schneller funktioniert. Das könnte man sich vorstellen im Rahmen eines Softwareentwicklungsprojektes. Das könnte man sich vorstellen, wenn sich verschiedene Automobilunternehmen zusammentun, um vielleicht einen Hybridmotor zu entwickeln. Man könnte es sich genauso vorstellen, wenn Pharmakonzerne zusammenarbeiten, um ein bestimmtes Medikament zu entwickeln. Ne. Ziel auf diese Weise eben schneller zum Ergebnis zu kommen, oder wie man es in der Management-Literatur dann ausdrücken würde, ja, Verkürzung der Time to Market. Ne? Das wäre dann sozusagen die Zielsetzung hier. Ganz ähnlich die Reduktion von Risiken. Ja? Also wenn ich mich dann mit meinen Partnern zusammentue und wir entwickeln gemeinsam etwas, ne, so nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid, wenn die Sache in die Hose geht. Ne? Das ist immer dann angezeigt, wenn sie sich irgendwelche hochriskanten Entwicklungsprojekte vorstellen. Und so ein hochriskantes wäre vielleicht die Entwicklung von irgendwelchen Pharmaziemitteln. Na, da wissen Sie nie genau, was letztendlich hinten rauskommt. Und wenn Sie alleine sozusagen diese Entwicklungsrisiken tragen, würde es entsprechend teurer werden. Ne? So, das wären hier so Punkte, die eher so in die Richtung gingen, wir sparen uns Kosten, Zeit, reduzieren die Risiken. Aber natürlich können solche Kooperationen auch zu einem höheren Wert des Produktes führen. Also bald ein schönes Beispiel ist hier so Allianzen von Fluggesellschaften, Autovermietungen, Hotels. Die bieten dann gemeinsame Leistungen an, wie etwa so Leihwagen, Verrechnung von Bonuspunkten und so weiter. Dann kann man sagen, dass das gesamte Paket für den Kunden ein bisschen attraktiver wird, ne? Und auf diese Weise eben ein Mehrwert angeboten wird. Ne? Oder Open-Source-Software wird auch im Rahmen von Kooperationen entwickelt. Ne? Je mehr Programmierer sich an der Entwicklung beteiligen, umso besser wird tendenziell die Software. Oder wenn Sie sich vorstellen, dass eine Firma wie Oracle kooperiert mit Siebel, ja, Siebel als Anbieter von Customer Relationship Management Software, ne? Auch dadurch wird sozusagen ein Mehrwert geboten in dem Sinne, dass wir letztendlich einfach eine Lösung erhalten, die auch integriert ist, ne? Was vorher nicht der Fall wäre. Ne? Ja, ein weiteres Motiv kann sein der Zugang zu neuen Märkten. Ja, Zugang zu neuen Märkten, also wenn wir nun etwa ein Softwarehaus vielleicht in Südamerika kaufen, haben wir hinten noch ein Beispiel, wenn die Software AG das beispielsweise tut, das kommt hinten das Beispiel, ne, haben sie eben die Chance, dann entsprechend auf Märkten vertreten zu sein, wo das bisher noch nicht der Fall war. Ne? Das wäre hier so ein Thema, Zugang zu neuen Märkten. Ja, Vorteile entstehen, ne? Zusammenarbeit kann zu solchen Kooperationsvorteilen führen. Ganz allgemein kann die Verbesserung des Gesamtergebnisses aber auch eine Schlechterstellung einzelner Kooperationspartner bedeuten. Das ist im Grunde genommen jetzt nochmal ganz allgemein, also das, was wir auch bei diesem Musikbeispiel hatten, ne, kann sein, dass wir einen schlechter stellen müssen. Und dann lauten solche Fragen, wie werden diese Vorteile verteilt? Wie sieht es aus mit der Messung und Verteilung der Geschäftsrisiken? Das ist also gerade im Softwaremarkt ein ziemlich großes Thema. Wenn mehrere Anbieter jetzt einen Kunden haben und wollen diesem Kunden ein integriertes System entwickeln, dann sieht es einerseits so aus, dass alle sozusagen Führer des Deals sein wollen, ja, so, vor dem Kunden, also sagen, es ist mein Kunde. Auf der anderen Seite wollen alle sozusagen das Scheiterrisiko begrenzen. Also in dem Moment, wo die Integration nicht funktioniert, wird also gern so argumentiert, dass man das Risiko dann entsprechend gern bei den anderen hätten. Also Messung und Verteilung der Geschäftsrisiken. Wie groß ist der Mehrwert einer Kooperation und wie erfolgt die Aufteilung in der durch die Kooperation zusätzlich entstandenen Deckungsbeiträge? Also das ist allgemein genau das gleiche Thema, was wir im Bereich der Musikindustrie haben, gilt für jede Kooperation in jeder Branche. So, schauen wir uns an, was wir denn für potenzielle Kooperationspartner überhaupt haben. Das hier ist ein ganz allgemeines Denkmuster zu diesem Thema. Ne? In der Mitte steht das Unternehmen, das wir betrachten. Und das wollen wir nun sowohl auf dieser allgemeinen Ebene als auch am Beispiel der Softwareindustrie uns hier entsprechend mal durchdeklinieren. Also ein potenzieller Kooperationspartner für so ein Unternehmen können zunächst mal Kunden sein. Können erstmal Kunden sein, fangen wir hier oben an. Eine Kooperationsform wäre die, dass man mit dem Kunden etwa gemeinsam eine Software entwickelt. Was können Sie sich denn da, sagen wir mal, als Beispiel vorstellen? Ist das jetzt an den Haaren herbeigezogen oder ist das ein ganz realistischer, häufig auftretender Fall? Wie würden Sie das einschätzen? Ja?
Als zweites soll ja gerade bei so integrierten Projekten Anwendungsentwicklung der Kunde immer extrem mit einbezogen werden, damit man eben genau die Anforderungen auch erfüllen kann.
Ja.
Aber ich weiß nicht, inwiefern das schon zu einer Kooperation zählt, was ja ein klassischer Bestandteil des Geschäftsmodells ist.
Ja, ja. Also was hier tatsächlich sehr häufig stattfindet, ist eine solche Kooperation zusammen mit Firmenkunden. Und eine Motivation für so einen Softwareanbieter ist häufig ganz einfach die, dass der Softwareanbieter von der Branche keine Ahnung hat. Also gab es zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit mit Bosch, haben die eine größere Kooperation gemacht, weil bei Bosch gab es eine Menge von Spezialproblemstellungen. Ja, und dann haben sie halt gesagt, okay, wir tun uns zusammen, in dem Fall die SAP und Bosch, ja, und entwickeln gemeinsam eine solche Lösung für diese Branche, für diese Fragestellung. Ja. Das Win-Win, also so die Kooperationsvorteile mal mit diesem Schlagwort zu belegen, sieht also so aus. Die SAP bekam in dem Fall das Branchen-Know-how von Bosch, was sie nicht hatten. Und umgekehrt haben die Boscher natürlich hoffentlich eine Lösung entwickelt bekommen, die einigermaßen ihren Anforderungen entsprechen. Ne? Ja.
Aber das ist doch ein extremer Vorteil für den Auftragnehmer, wenn der Kunde einen Teil des Risikos des Projekts trägt, oder? Also im Prinzip ist der Kunde ja dann weniger geneigt, das Projekt
Ja, also das ist insofern ist das eine Entwicklungspartnerschaft, ne, wo sich beide sozusagen sehr eng zusammenschließen, sehr eng gemeinsam ins Boot reinsetzen und wo das Cancel- und Aussteigrisiko beidseitig eigentlich relativ gering ist. Ja, also das ist eine Sache, die relativ häufig stattfindet, ja. Also ich würde sagen, ja. Also ich würde sagen, es ist auch dann eine Geschäftskooperation, wenn das jetzt nur für den einzelnen Kunden Bosch entwickelt worden ist. Dann wäre es eine einfache Entwicklungspartnerschaft, wenn sozusagen gegenseitiges Know-how dort einfließt. Aber es ist schon an der Grenze. Ich weiß, was Sie meinen. In der Praxis sah es in dem Fall so aus, dass alle Rechte an dieser Software an die SAP gegangen sind. Und die SAP in dem Fall also noch den zusätzlichen Vorteil hatte, dass sie die bereits entwickelte Software dann eben noch an andere Kunden, die sich auch in dieser Branche bewegen, verkaufen konnten. Ansonsten ist es in der Tat an der Grenze, wenn das jetzt nur ein einmaliges Entwicklungsprojekt wäre, in so einer Art Individualsoftwareprojekt, dann könnte man sich in der Tat drüber streiten. Das ist richtig, ja, genau. Ja, was hatten wir hier noch? Zusammenarbeit in Standardisierungsgremien. Ja, das findet auch häufiger statt, dass man eben sagt, okay, man will gemeinsam nun einen bestimmten Standard entsprechend durchdrücken. Ja, gehen wir mal hier nach links. Kooperation mit Wettbewerbern, auch genannt Coopetition. Was können Sie sich denn hier für Beispiele vorstellen? Was fällt Ihnen denn dazu ein? Coopetition, also Kunstwort aus Cooperation und Competition eben. Also, ja. Das ist eine schöne Idee, die hatten wir jetzt noch gar nicht sozusagen hier drin, aber ein guter Punkt. Also Konkurrenten schließen sich vielleicht zusammen zu einem Konsortium, um dann eben gemeinsamen Auftrag zu erhalten, den sie ansonsten nicht bekommen hätten. Das ist ein guter Punkt. Was kennen Sie denn noch vielleicht für so ganz prägnante Beispiele? Was könnte Ihnen einfallen zum Thema Coopetition? Also ich kooperiere mit dem Wettbewerber. Gibt es eigentlich so recht Bekannte aus der Automobilindustrie? Ja, es gibt in der Automobilindustrie viele Beispiele, wo sich Autohersteller zusammentun und gemeinsam Automobile entwickeln oder Motoren entwickeln, ja, die sozusagen dann, also bei den Motoren ist es noch ein bisschen weniger spektakulär, dass dann entsprechend die Motoren in den Autos der verschiedenen Marken eingebaut sind, und zwar genau die gleichen. Ja. Das ist dann immer für die Premium-Marken, die hatten da immer ein bisschen Angst, dass das irgendwie nicht gut aussehen könnte, wenn so ein Premium-Hersteller auf einmal den gleichen Motor drin hat wie so ein VW. Aber wesentlich spektakulärer ist eigentlich, dass einige Vans, ja, die sind zusammen in der Kooperation zwischen Wettbewerbern entwickelt worden, ja. Und es sind tatsächlich genau die identischen Autos. Ja. Auf dem einen steht nur, jetzt habe ich das Beispiel nicht mehr ganz parat, ich glaube, es war Ford und VW. Auf dem einen steht hinten nur Ford drauf, auf dem anderen steht hinten VW drauf. Ist aber genau das gleiche Auto. Ne. Und das ist, finde ich, eine ganz lustige Form. Ne. Sozusagen, man hat halt das ökonomische Kalkül, okay, wir sparen uns die Entwicklungskosten. Und diese Einsparung ist eben so hoch, dass es den Nachteil mehr als wettmacht, dass unser Konkurrent nun sozusagen mit genau dem gleichen Automobil entsprechend am Markt ist. Und ja, das findet beispielsweise auch in der Softwareindustrie in verschiedenen Bereichen statt, sowas in dieser Art, so im Sinne von White Labeling auch, oder auch in dem Sinne, dass sich verschiedene Unternehmen zusammentun, um in Standardisierungsorganisationen wie dem W3C beispielsweise gemeinsame Sache zu machen. Da mal hinten dann auch noch gleich ein Beispiel drauf. Und natürlich das Thema Ressourcensharing, auch hier, dass man sich ganz gut vorstellen könnte, okay, man tut sich zusammen mit dem Wettbewerber, um entsprechend die Ressourcen einzusparen. Ja, was haben wir hier? Zulieferer. Auch hier haben wir also eine Menge von Entwicklungspartnerschaften, also Entwicklungspartnerschaften mit externen Softwarehäusern, aber auch oftmals mit Joint Ventures, ja, das wäre so eine andere Alternative, oder eben mit eigenen Niederlassungen, ja, beispielsweise indische Niederlassungen, ja, dass Teile der Software dort entsprechend entwickelt werden. Ja. Auslagerung von Teilen der Entwicklung an spezialisierte Nischenanbieter. Auch für die Softwareindustrie gilt, dass man nicht alles entsprechend selbst machen muss. Wobei ich also selbst ein bisschen erstaunt war, wir haben jetzt einige Gespräche geführt mit Softwarehäusern, dass es an der Stelle nicht sehr verbreitet ist, ja, Teile der Softwareentwicklung ganz aus dem Haus herauszugeben. Also was wir beispielsweise gefunden haben, ich habe mich lang unterhalten können mit dem Leiter der Softwareentwicklung der Software AG, die machen das also fast überhaupt nicht. Also was die machen, die haben beispielsweise in Indien ein Joint Venture gegründet mit einer indischen Firma. Sie haben in Indien Niederlassungen, eigentlich in der ganzen Welt eigene Niederlassungen, auch so im Sinne von diesem Offshoring, um eben Geld zu sparen in der Entwicklung. Aber fast nichts geht auch raus an Dritte. Ja, machen sie fast alles, zumindest, und auch das Joint Venture ist so ausgestaltet, dass sie 51% hat und der indische Partner hat 49%. Hintergrund waren in dem Falle schlechte Erfahrungen, die sie gemacht haben mit einigen indischen Softwareanbietern. Also das vielleicht auch nochmal so als kleine Nachlese zu dem Gastvortrag, den wir letzte Woche hatten. Das war natürlich auch, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, ich nehme es schon an, das war natürlich eine sehr positive Darstellung des Entwicklungsstandorts Indien. Ja. Und wenn Sie also, ja, Softwareergeber jetzt zum Beispiel, die haben da also von alles andere, haben nicht viel gute Erfahrungen dort gemacht. Ne. Und das ist eben der Grund, dass es eben sozusagen mit so einem Joint Venture 51% Beteiligung und eben eigene Niederlassung es selbst in der Hand behalten wollen. Das ist, und auch das Thema fällt mir gerade auch noch ein, Fluktuationen, was von Ihrer Seite angesprochen worden ist, ja, so nach dem Motto, da muss man ja wirklich aufpassen. Also wenn man jetzt uns mal anschauen, also in Deutschland ist dort die Loyalität zum eigenen Arbeitgeber noch relativ hoch, in dem Sinne, dass man relativ lang dort arbeitet. In Indien ist es wirklich der Fall, dass die Loyalität fast bei null ist, hat man den Eindruck. Also wenn dann sozusagen der andere Softwareanbieter kommt und wirbt den guten Entwickler ab, ist der also innerhalb kürzester Zeit weg, ja, und macht auch kein großes Aufhebens drum. Innerhalb der Software AG ist das in Entwicklungsprojekten so abgefedert, dieses Problem, dass die in einem Projekt zwei Leute mitlaufen lassen. Ja. Zwei Leute als Backup mitlaufen lassen, die eigentlich erstmal mehr oder weniger nichts machen und unproduktiv sind. Ja. Aber für den Fall, dass einer oder zwei entsprechend rausgehen aus dem Projekt, sofort zwei Leute auch da sind, die in diese Lücke reingehen können. Also das fand ich ein ganz lustiges Beispiel, was zeigt, dass dieses Problem wirklich äußerst heftig ist. Ne? Also wie könnte man das denn, so aus ökonomischer Sicht, würde man das so erklären, den Tatbestand, dass die meisten Softwareunternehmen wenig Softwareentwicklung auslagern, halt mit der Aussage der Kernkompetenz. Ne? Dass man eben sagt, auslagerbar ist im Grunde genommen alles das, was nicht zur Kernkompetenz gehört. Also Handlungsempfehlung ganz grob wäre für Unternehmen wie BMW, wie die Deutsche Bank, wie Linde, Siemens und so weiter und so fort, Softwareentwicklung auslagern. Während für die Software AG, SAP, Microsoft ist es natürlich die Kernkompetenz, ne? Und damit auch erklärbar, dass ein Großteil der Entwicklung eben dort in-house behalten wird, zumindest in irgendeiner Form mit einer Kapitalverbindung. Weitere Kooperationspartner hier, die sogenannten Komplementoren. Das Wort ist nicht besonders schön. Ich weiß es auch gar nicht, ob es das im Deutschen gibt. Also das ist aus einer englischsprachigen Quelle. Ja. Wir haben einfach mal Complementors aus dem Englischen hier vielleicht etwas holprig übersetzt. Ja. Also, es sind die Anbieter gemeint, die komplementäre Leistungen erstellen. Etwa Distributoren, die eine große Rolle spielen auf den Softwaremärkten, und auch Technologiepartner. Fangen wir mal mit den Technologiepartnern an. Was könnten Sie sich vorstellen? Was für Technologiepartner könnte so ein Softwarehaus haben? Ja, also wer zum Beispiel für so ein ERP, Standardsoftwarehersteller, wäre es vielleicht der Anbieter der entsprechenden Datenbank, ja, die sozusagen die Grundlage für die Anwendung dieser ERP-Software bietet. Ne? Das wär so ein Beispiel. Hier mal herausgegriffen, auch schon etwas sozusagen im Vorgriff auf die Themen, die wir in der nächsten Stunde behandeln wollen, ist das Thema Kooperationspotenziale im Vertrieb. Ja? Im Vertrieb, also mit irgendwelchen Distributoren. Zunächst mal, wie sieht die Struktur aus? Ja, wie ist eigentlich die Zusammenarbeit jetzt zwischen den Softwarehäusern einerseits und den möglichen Vertriebspartnern andererseits? Wir können uns auch hier so eine Art kleine Supply Chain vorstellen. Ja. Also das hier wäre der Softwareanbieter. Gegebenenfalls hätten wir hier noch ein paar Softwarezulieferer. Das könnten etwa indische Niederlassungen sein, das könnten etwa so ein Joint Venture sein. Hier wäre der Vertriebspartner. Und hier wäre letztendlich der Kunde. Das ist sozusagen die eine Alternative. Wir schalten einen Vertriebspartner ein. Oder die andere Alternative ist, wir gehen direkt von dem Softwareanbieter hin zum Kunden. Man nennt das auch direkter und indirekter Vertrieb. Der indirekte eben entsprechend über die Vertriebspartner. Ist eigentlich eine einfache Geschichte. Was für Beispiele fallen Ihnen denn so ein für Vertriebspartner im Softwarebereich? Wo finden Sie direkten oder indirekten Vertrieb? Ja. Ja. Genau, also Handel, Elektrofachhändler. Sowas sind Vertriebspartner, um was für eine Software zu verkaufen? Für Privatkunden, also Office-Anwendungen, was gibt es da noch Schönes? Betriebssysteme, alle möglichen Standardanwendungen, auch so kleine kaufmännische Geschichten, ne, für den Privatanwender, ganz genau. Und der direkte Vertrieb wäre dann eben, wenn sozusagen beispielsweise von Microsoft direkt die Software an den Kunden, oder wenn ich mir die Software irgendwo aus dem Netz runterlade, ne, welche auch immer, ne, das wäre als Endkunde, das wäre auch so ein Beispiel für den direkten Vertrieb dann. Wie stellen Sie sich denn die Welt mit den Vertriebspartnern in der Standardsoftware-Welt vor? So, à la SAP, wie würden Sie denn vermuten, dass das abläuft? Ist es direkt oder indirekt der Vertrieb? Was würden Sie denn vermuten? Ja?
Ich denke, eine Mischung einfach.
Gut, ja, ja.
Weil teilweise muss es irgendwie die Welt sein, aber teilweise eben auch im Standardbereich rein, da kann man dann eben so
sein. Ja, also die, es ist in der Tat, wie Sie sagen, also bei der SAP, die mischen das. Und zwar machen die die Mischung wie folgt. Die sagen, die großen Kunden machen wir selbst. Ne? Also die großen Kunden, die sogenannten Key Accounts auch, ne? Die werden von der SAP komplett selbst betreut. Ne? Und gerade im Mittelstandsbereich, wobei Mittelstand auch bedeuten kann, mehrere tausend Mitarbeiter, also nicht mehr so ganz kleine Häuser sind das, erfolgt der Vertrieb entsprechend über Partner. Über Partner wie beispielsweise die TDS in Neckarsulm, die also genau dann für diese, sich auf diese kleineren und mittelständischen Kunden entsprechend fokussiert, ne, um dort auch entsprechende Branchenlösungen anzubieten. Und was diese Vertriebspartner eben zum Teil auch machen, ist in Kooperation hier entsprechende Produktanpassungen und entsprechende Produktentwicklungen zu machen. Ja. Dass sie also sagen, denn letztendlich, wenn wir uns hier so die Software-Supply-Chain anschauen, passiert hier im Grunde genommen Folgendes. Ne? Der Vertriebspartner kauft Software-Lizenzen von dem Softwareanbieter, der kauft die richtig erstmal, hat die sozusagen auf Halde, ja, im Lager sozusagen, ja, und der Kunde kauft es dann bei dem Vertriebspartner. Und der Vertriebspartner hat dann eben die Softwarelizenzen und hat eben auch die Möglichkeit, dann gleich Produktanpassungen und Produktentwicklungen zu machen, beispielsweise bestimmte spezifische Anpassungen, die für eine Branche jetzt notwendig sind und wo der Softwareanbieter selbst nicht ran möchte. Also hier Zusammenarbeit beim Thema Produkterstellung, Produktanpassung zwischen Anbieter und zwischen Vertriebspartner. Was die auch machen, ist Austausch von Informationen über Kunden, Austausch von Informationen über Marktentwicklungen. Das findet zum Teil also wirklich statt. Was allerdings auch stattfindet, das ist jetzt hier nicht auf der, das ist jetzt hier auf der Folie nicht drauf, das ist, die Welt ist manchmal nicht ganz so idealistisch, ja, ist ein Streit um Kunden. Ja. Also in dem Moment, wo sich der Kunde vielleicht an der Schnittstelle zwischen einem Großkundenbereich und einem Mittelständler bewegt, ja, geht es also häufig los, dass beide Seiten, sowohl der Vertriebspartner als auch der Softwareanbieter sagen, das ist sozusagen mein Kunde und dann geht es entsprechend los. Was auch stattfindet, ist gemeinsame Marktforschung, gemeinsame Verkaufsförderung, zum Beispiel Werbungsmaßnahmen hier. Grundsätzlich könnte man auch vertriebslogistische Prozesse gemeinsam optimieren, gemeinsam mit dem Vertriebspartner. Dieser Bereich ist allerdings für die Softwareindustrie wie für alle digitalen Industrien relativ wenig relevant. Also das wäre hier so, wenn es irgendwelche großen physischen Produkte zu vermarkten, vertreiben gäbe. Und im Bereich Preise kann man sich auch eine Kooperation vorstellen, Angebot von Finanzierungslösungen und Gestaltung der Konditionssysteme, wenn man sich hier zusammentun würde mit dem Vertriebspartner. Also könnte man sich gerade vielleicht auch sowas vorstellen, wie wir es hier für den Musikbereich in der Veranstaltung hier vorgestellt hatten, wenn der Software-Vendor, der Software-Anbieter mit dem Vertriebspartner vielleicht guckt, wollen wir nicht gemeinsam unsere Preispolitik optimieren, in dem Sinne, dass es für uns beide dann letztendlich zum Optimum kommt. Also, Beispiele für Kooperationen auf dem Softwaremarkt. Also, wird zum Beispiel bei der Einführung gemeinsamer Standards kooperiert, auch zwischen Wettbewerbern, zum Beispiel im Rahmen des World Wide Web Konsortiums hier. Beispiel für Kooperationen hier, ganz relativ aktuelles, unter dem Namen Duett haben Microsoft und SAP gemeinsam eine Software entwickelt, die sozusagen die Schnittstelle zwischen der Microsoft-Welt einerseits und der SAP-Welt auf der anderen Seite unterstützt. Also Sie können sozusagen Daten aus SAP-Geschäftsprozessen in Microsoft Office übernehmen. Laut Angaben der SAP mit 200.000 Lizenzen, ein Riesenerfolg, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sozusagen diese Markt- und Marketingzahlen entsprechend präsentiert bekommt. Nachprüfen kann das so keiner. Oder weitere Kooperationen. Cisco bietet Voice-over-IP-Produkte an, die sich in Microsofts CRM-System integrieren lassen. Software AG und Fujitsu entwickeln gemeinsam seit 2006 CentralSight. CentralSight ist so für den Bereich serviceorientierte Architekturen, Entwicklung, so eine Art Repository, wo derjenige, der die Software entwickelt, seine Services entsprechend verwalten kann, wiederfinden kann, Rechte vergeben kann, wer beispielsweise was verändern kann und so weiter. Ne? Alles Beispiele für diese Kooperationen hier. Anderes Beispiel, strategische Allianzen. Das hatten wir eben im Wesentlichen schon. Wir können gemeinsam kooperieren bei der Entwicklung von Standards. Können auch versuchen, gemeinsam irgendwelche Standards durchzudrücken. Aktuelles Beispiel, wie sich so mehrere Software-Vendors miteinander bekriegen im Rahmen von solchen Standardisierungswettbewerben, ist das Open Document Format. Das ist so ein XML-basierter Standard, mit dem es eben möglich sein soll, entsprechend Office-Dokumente abzuspeichern und andere Programme kompatibel wieder einzulesen. Definiert also Austauschformate für Dateien von Office-Programmen. Und da haben sich Softwareanbieter hier wie IBM, Oracle, Sun, Google zusammengetan, um ein Gegengewicht von dem gegen Microsoft praktisch zu schaffen, gegen OpenXML, ne? Weil diese beiden Open-Document-Format und OpenXML-Format eben, ja, natürlich muss man fast sagen, ja, Netzeffektwelt zueinander inkompatibel sind. Das war sozusagen allgemein Thema Kooperation. Was wir uns jetzt hier für den Rest der Stunde anschauen werden, ist der Bereich Mergers and Acquisitions. Also geht es um Unternehmensübernahmen in der Softwareindustrie. Ne? Und die sind natürlich gerade vor dem Hintergrund der Existenz von Netzeffekten von besonderer Bedeutung. Wir hatten ja gesagt, Netzeffekte, Size Matters, ja. Und wenn wir dann uns vorstellen, dass verschiedene Unternehmen zusammengehen, haben wir eben auch eine entsprechend gute Chance, diese Nutzenvorteile den Kunden anzubieten. Wir haben hier eine Tabelle drin. Leider haben wir die Quelle hier unten abgeschnitten, die reichten wir danach. Es ist eine US-amerikanische Quelle, wo es darum ging, verschiedene Branchen aufzuzeigen, wo es also die meisten Übernahmen entsprechend gibt. Und wir sehen hier, dass bei der Anzahl von Deals auch aus diesem Grund die Softwareindustrie inklusive Serviceindustrie ganz weit vorne ist, nämlich die Nummer 1 ist, zumindest was Anzahl der Deals angeht. Bei dem Volumen ist sie hier auf dem 6. Platz. Ne? Also kann man sicherlich damit auch erklären, dass es eben Netzeffektmärkte sind und insofern Größe grundsätzlich erstmal einen Vorteil darstellt. Gucken wir uns mal an, was es denn für Typen von Unternehmenszusammenschlüssen gibt. Also in der Literatur unterscheidet man zwischen horizontal, vertikal und Konglomerat. So. Horizontal, was versteht man drunter? Horizontal wäre praktisch, wenn Unternehmen der gleichen Wertschöpfungsstufe miteinander zusammengehen. Das wäre also, wenn wir uns hier unten praktisch nochmal hier so eine andere Software-Supply-Chain vorstellt, ja, wäre so ein horizontaler Unternehmenszusammenschluss ein solcher, wo diese beiden Software-Vendors, die auf der gleichen Wertschöpfungsstufe sind, zusammengehen. Beispiel für eine solche Übernahme wäre der Kauf von PeopleSoft durch Oracle, ja. Beides Hersteller von Software für die betriebswirtschaftliche Standardsoftware und die entsprechend dann zusammengetan sind. Grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen solchen Zusammenschlüssen mit Produktausweitung und ohne Produktausweitung. Ich glaube, da braucht man letztendlich nicht viel zu sagen in der Softwareindustrie. Ist es eigentlich üblich, dass es dann mit Produktausweitung stattfindet, weil etwa dann eben eine Firma wie PeopleSoft dann eben etwa in diesem Fall im Bereich Human Resources einige Features angeboten hat, die in Oracle eben nicht drin waren. Und das ist eigentlich üblich, dass es eher in der Softwareindustrie mit Produktausweitung stattfindet. Unternehmenszusammenschlüsse vertikal, jetzt ahnen Sie schon, was passiert. Das ist dann eben, wenn entsprechend solche Unternehmenszusammenschlüsse stattfinden, zwischen Unternehmen, die eben ja nun auf verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette miteinander interagieren. Also wenn beispielsweise ein Softwareanbieter vielleicht einen seiner Zulieferer entsprechend aufkauft, ne, oder wenn er entsprechend sagt, ich möchte einen Vertriebspartner vielleicht schlucken. Ne? Also das wären ganz typische Fälle hier. Rückwärtsintegration und Vorwärtsintegration bezieht sich einfach nur auf die Fragestellung, ob er sozusagen hinten in der Wertschöpfungskette liegt oder vorne in der Wertschöpfungskette liegt. Ein weiterer Punkt hier ist dieses Konglomerat. Und ja, der Name sagt es eigentlich auch schon ganz gut. Hier geht es einfach um Unternehmenszusammenschlüsse, ne, die also nun stattfinden zwischen, ich sag's mal ganz salopp, ja, zwischen Unternehmen, die eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben. Ja. Also Ziel kann sein, neue Geschäftsfelder aufzudecken. Ziel kann eben natürlich auch sein, eine Risikodiversifikation zu betreiben, ne, so nach dem Motto, wenn der eine Markt ein bisschen kritisch ist oder wenn ich weiß, dass vielleicht irgendwelche negative Korrelationen dort herrschen zwischen dem Markt A und dem Markt B, kann ich vielleicht entsprechend hier noch mich diversifizieren. Das sind so Formen von Unternehmenszusammenschlüssen. Was für Motive gibt es nun? Und da hätten wir als strategische Motive etwa die Marktmotive, die Leistungsmotive und die Risikomotive. Das ist jetzt hier so ein bisschen, so ein bisschen BWL-Aufzählung. Und ja, das ist jetzt vielleicht nicht so super spannend alles. Ne? Aber so ein Marktmotiv kann natürlich sein, dass ich die Verhandlungsmacht entsprechend vergrößere. Eine Absatzförderung kann letztendlich dahinter stecken. Ne? Also ich kann die Absatzpreise beeinflussen, wenn ich mit meinen Kooperationspartnern spreche. Ich kann vielleicht Wettbewerber verdrängen oder neue Absatzregionen erschließen. Ich kann neue Absatzregionen erschließen, wenn ich eben ein Unternehmen kaufe in einer Region, in der ich noch nicht tätig war. Und natürlich immer wieder mit einem Ausrufezeichen sollten wir es hier vielleicht versehen, das Thema Netzeffekte. Leistungsmotive können darin bestehen, dass ich vielleicht Synergien in einzelnen Unternehmensfunktionen erreiche. Und im Softwaremarkt kann ein großes Thema hier sein, die Entwicklung von integrierten Systemen. Also wenn wir nun vielleicht sagen, dass Oracle vor der Übernahme von Siebel nicht so stark war im Bereich Customer Relationship Management, haben sie da so den Marktführer weltweit entsprechend aufgekauft mit Siebel? Und sind eben nun auch in der Lage, oder das war zumindest der Plan, so gut hat es anfangs auch nicht funktioniert, dann sozusagen durch diesen Zukauf den eigenen Kunden dann eben auch ein integriertes System anbieten zu können, das diesen Bereich eben mit umfasst. Risikomotive, beispielsweise Verringerung der Abhängigkeit von einem bestimmten Produkt oder einer Branche, Reduktion des Beschaffungsrisikos, Reduktion des Kreditausfallrisikos. Strategische Motive. Jetzt kommen die finanziellen Motive. Kapitalmarktbedingte Motive und sowie bilanzpolitische und steuerliche Motive werden hier unterscheiden. Das basiert auf dem Buch von Wirz aus dem Jahr 2003. Das sollten wir vielleicht auch nochmal irgendwo angeben, der einfach gesagt hat, kapitalmarktbedingte Motive können sein, Erhöhung der Kredit- und Kapitalbasis, dadurch auch verbesserte Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung, bilanzpolitische und steuerliche Motive, Auswirkungen der Unternehmenszusammenschlüsse auf die Einzel- und die Konzernbilanz. Da die bilanziellen Auswirkungen von Mergers and Acquisitions häufig etwas intransparent sind, kann man die insofern ausnutzen, um die Kapitalkosten zu senken oder die Kreditwürdigkeit zu verbessern, etwa, dass man das Eigenkapital höher ausweist. Bin ich kein Experte hier in diesen ganzen Bereichen, aber was ganz lustig, da hört man immer ganz lustige Geschichten, also etwa die Software AG ist ja gerade dabei, die Firma Web Methods zu übernehmen oder beziehungsweise haben sie gerade übernommen. Die Firma Web Methods war an der Nasdaq in den USA notiert und laut eigener Aussagen der Software AG sparen sie allein dadurch, dass sie jetzt diese Informationspolitik jetzt nicht doppelt für verschiedene Börsen betreiben müssen, pro Jahr 10 Millionen Euro. Ne? Also ist ja schon entsprechend kein Pappenstiel dann mehr. Ne? Also auch da lässt sich letztendlich einiges machen. Und was als dritte große Klasse von Motiven für solche Mergers and Acquisitions Entscheidungen immer angesehen werden, sind die persönlichen Motive. Ne? Also im Sinne von einer Deskription, im Sinne einer Beschreibung der Motive, strategisch, finanziell und eben auch persönlich. So diese ersten beiden Motive könnte man vielleicht mal kurz und knapp umschreiben mit dem Motiv, die Manager versuchen dadurch einfach ihre Macht zu steigern. Ihre Macht zu steigern, ihr Ansehen zu steigern. Gibt es ganze Bücher zu diesem Thema und da lässt sich natürlich trefflich diskutieren. Mich würde auch noch mal interessieren, was wird Ihnen da für ein Beispiel, was geht Ihnen für ein Beispiel da als erstes durch den Kopf, wenn Sie so an die beiden erstgenannten Thesen denken, also dass die Manager den eigenen Nutzen zunächst sehen, wenn es um Unternehmenszusammenschlüsse geht. Was fällt einem da sofort, was für ein Beispiel geht einem da irgendwie sofort durch den Kopf? Oder? Bitte? Welche? Ja. Ach ja, genau, die Welt AG. Ne? Das ist das, was einem sozusagen, glaube ich, jedem fast als erstes durch den Kopf geht. Und ich denke schon, dass man also eine ganze Menge von den Übernahmen genau damit sozusagen ganz gut begründen kann. Diversifikationshypothese, okay. Die haben wir entsprechend auch so nach dem Motto, wenn Risikoaversion vorherrscht oder hier diese These, schlicht und ergreifend Selbstüberschätzung des Managements. Aber wie gesagt, jetzt nicht im Sinne von, das ist jetzt keine normative Theorien, sondern es ist eher der Versuch, eine Klassifikation vorzustellen, was denn nun einfach für Motive hier vorliegen können. Alles das, was wir bisher behandelt hatten, waren sozusagen allgemeingültige Überlegungen. Und darüber hinaus gibt es natürlich eine ganze Menge von spezifischen Motiven für den Verkauf von Unternehmen. Da unterscheidet die Literatur zwischen eigentümerspezifischen Motiven, Nachfolgeregelungen, also nach dem Motto, man will vielleicht sein Unternehmen, kleine GmbH und seine Kinder vererben, aber die Kinder, denen steht irgendwie noch was ganz anderem. Wir müssen hier die Nachfolgeregelungen gefunden werden. Und. Unternehmensspezifische Motive, vielleicht einfach, wenn wir das Unternehmen schon fast an die Wand gefahren haben, mehr oder weniger, sind wir gezwungen zu verkaufen und so weiter und so fort. Ne? Also so ein bisschen das, was es alles in der Literatur gibt. Ja, hier auf, also als Klassifikation. Hier noch ein paar Beispiele für den Mergers and Acquisitions Bereich in der Softwareindustrie. Also wer sozusagen da absoluter Weltmeister ist, was die Übernahmen in der Softwareindustrie angeht, ist die Firma Oracle. Nach Microsoft das zweitgrößte Softwareunternehmen und schon eine gigantische Zahl. Ja, also Oracle investierte in den letzten 3 Jahren mehr als 20 Milliarden US-Dollar in Unternehmensübernahmen. Ja. Und die fetten Deals waren hier PeopleSoft. Also PeopleSoft praktisch als ein direkter Konkurrent auch, ja, als direkter Konkurrent von Oracle, die ein ganz, ganz ähnliches Produkt vermarktet haben und eben Siebel so als ergänzender Kauf für den Bereich Customer Relationship Management. Ja. Und das sind natürlich heftig gewachsen. Auch relativ heftig war dann der Deal, der dann im April 2007 stattgefunden hat, dass nämlich die Firma Oracle Hyperion übernommen hat für 3,3 Milliarden US-Dollar. Dieser Deal war insofern auch sehr, sehr spektakulär. Aus dem Grund, also Hyperion ist eine, wie der Name sagt, so eine Data Warehouse oder Business Intelligence Softwareanbieter. Ja. Was sind das für Systeme? Ich frage einfach mal so, ob wir sozusagen alle auf dem gleichen Stand sind. Was wird man darunter verstehen? So Business Intelligence Lösungen, was würden Sie, wie würden Sie die beschreiben? Was versteht man darunter? Dass Sie so ein Gefühl bekommen? Oder haben Sie gar kein Gefühl? Okay, ja, das ist ein bisschen das Problem unserer noch vorherrschenden Diplomstudienordnung, weil das machen wir in Information Management relativ ausführlich und Sie können sich ja das sozusagen aussuchen immer. Also Business Intelligence klingt jetzt erstmal natürlich ganz toll, nach was ganz Großartigem. Im Grunde genommen ist es eine Software, die es Ihnen ermöglicht, für Ihr eigenes Unternehmen in der Regel Auswertungen und Analysen zu fahren. Also im einfachsten Fall wäre das sowas wie ein Data Warehouse System, mit dem Sie beispielsweise sagen können, ich mache mit meinem 3er BMW die größten Umsätze in Asien, meinem 5er BMW bin ich in Nordamerika besonders stark und so weiter und so fort. Also so eine Art Report, also früher hätte man gesagt Berichtswesen, Reporting System. Es geht einfach darum, entscheidungsrelevante Informationen aus Datenbeständen herauszuziehen. Ich glaube, so kann man es allgemein am besten erklären. Und diese Business Intelligence Systeme, die setzen dann eben an den entsprechenden Datenbanken auf, wo diese Daten eben drinstehen, oder an den Data Warehouse Lösungen auf, wo die Daten drinstehen. Und dort werden dann vielleicht so entscheidungsrelevante, vernünftige Kennzahlen entsprechend herausgezogen. Das ist also das, was so eine Business Intelligence Software macht. Besonders heikel an dem Deal war die Tatsache, dass sehr, sehr viele SAP-Kunden mit Hyperion arbeiten. Ja, und das müssen sich jetzt, also Hyperion Software dann praktisch als eine ergänzende Software zu dem SAP-System. Und jetzt muss man eben davon ausgehen, dass die Firma SAP und Oracle, die sind nicht nur Wettbewerber, ja, sondern der Larry Ellison von Oracle und der Hasso Plattner, Aufsichtsratsvorsitzende und Mitgründer der SAP, können sich also auch persönlich überhaupt nicht riechen. Ja. Da gibt es also die tollsten Storys zwischen den beiden auch, ja, dass die beiden, was sie gemeinsam haben, danach hört es aber wahrscheinlich auch schon auf, nee, sie haben einige Sachen gemeinsam, sie sind sehr erfolgreich in der Softwarebranche, sie sind beide unheimlich große Segelfreaks, ja, und können den anderen aber entsprechend nicht ausstehen. Da fahren auch professionell bei Regatten gegeneinander. Und bei einer Regatta, das ist jetzt mittlerweile allerdings auch schon 3 Jahre her, ist eins der beiden Boote gekentert. Ja, und das andere Boot ist vorbeigefahren. Nicht nur, dass er nicht geholfen haben, ja, sondern der hat auch seine Hose noch ausgezogen, ja, und hat dem gekenterten den nackten Hintern noch gezeigt und ist weiter gesegelt. Ne. Also so viel zu der herzlichen Freundschaft, die diese Unternehmen hier entsprechend verbinden. Ne. Und jetzt haben nach dieser Übernahme haben natürlich gerade die Kunden, ja, die SAP und Hyperion-Kunden entsprechend Angst, ne, dass dort dann irgendwelche Produktveränderungen durchgeführt werden, die dann die langfristige Kompatibilität in Frage stellen. Ne. Also das kann der Firma SAP natürlich nicht gefallen haben, was hier an der Stelle abgegangen ist. Ja, weitere Unternehmensübernahmen hier im Bereich Symantec, Anbieter von Speicher- und Sicherheitslösungen, hat im Januar 2005 hier den Konkurrenten Veritas für 13,5 Milliarden US-Dollar geschluckt. Also ein absoluter Riesendeal. Ich kann Ihnen hier jetzt gar nicht so viel weiteres drüber erzählen. weil sie in diesem Bereich Speicher- und Sicherheitslösungen sind wir im Moment bislang noch nicht so großartig unterwegs. Ja. Allerdings sozusagen auch das praktisch eine Kooperation mit Produkt, eine Übernahme mit Produktausweitung, weil sich die Angebote der beiden Anbieter an ganz unterschiedliche Kundengruppen gerichtet haben. Hier ist Software AG, übrigens hier im Vergleich zu Oracle, hält sich SAP als direkter Konkurrent genau, ist die Strategie genau andersrum ausgerichtet. Die halten sich mit Unternehmensübernahmen tendenziell etwas zurück. Also es gab so einige Beispiele, wo die beiden um ein Unternehmen geboten haben und Oracle ist immer höher mit dem Angebotspreis gegangen, sodass viele Analysten schon den Daumen gesenkt haben und schon gesagt haben, das ist viel zu teuer. Und da ist die SAP regelmäßig ausgestiegen, weil sie gesagt haben, okay, wir zahlen auch nicht jeden Preis für die Größe. Also das sind so etwas unterschiedliche Philosophien, die die Firma Oracle und die SAP, was dieses Thema Unternehmensübernahme angeht, letztendlich verfolgen. Ja, oder die Software AG hat einige Übernahmen in der letzten Zeit getätigt. Ja. Software AG hier in Darmstadt steht hier vielleicht ein bisschen zu allgemein bis oberflächlich. Produkte und Services im Bereich Unternehmenssoftware. Im Grunde genommen ist die Software AG, der Herr Gassmann wird es Ihnen sicherlich auch noch etwas ausführlicher erzählen, ist ein Unternehmen, das etwas zweigeteilt ist. Ja, es gibt die alte Software AG und es gibt die neue Software AG. Die alte Software AG beinhaltet etwa solche Produkte wie Adabas, ja, das ist so eine uralte Datenbank mit Natural. Natural ist eine Art 4GL-Sprache zu Datenbankabfragen. Und das ist alles etwas veraltete Technologie. Deswegen kann man sagen, die alte Software AG, das sagen die Darmstädter hier in der Unternehmenszentrale übrigens auch, also dass es die alte Software AG ist, also das ist insofern nicht bös gemeint, sondern auch bei der Software AG sozusagen akzeptiert. Und dann gibt es eben die neue Software AG. Und die neue Software AG stellt, wie soll ich das mal sagen, Integrationslösungen her. Also die verfolgen das Ziel, dass sie beispielsweise für ihre Kunden verschiedene heterogene Systeme, das können Großrechnersysteme sein, die dort laufen, auf XML und SOA-Basis, serviceorientierte Architekturen-Basis miteinander zu integrieren. Das ist das, worum es denen geht. Und da haben sie mit Coarse Vision jetzt so eine übergreifende Lösung auch entwickelt, die Kunden dabei unterstützen sollen. Also sie entwickeln keine fachliche Software. Keine fachliche Software wie Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Produktionsplanung und so weiter, sondern es ist auf einer eher technischen Ebene, also so die unteren Layers in der Softwareindustrie, für die Softwareindustrie. Ja, und die haben in der letzten Zeit auch durch einige Übernahmen von sich reden gemacht. Also sie haben zum Beispiel in Südamerika APS Venezuela übernommen. Die Motivation hier ist ein schönes Anschauungsbeispiel dafür, dass sie in diesen Märkten überhaupt nicht präsent waren und gesagt haben, okay, da könnten wir ein bisschen mehr Präsenz und Umsatz vertragen und eben dann dorthin expandiert sind. Hier weitere Übernahmen haben sie hier drauf. Vielleicht besonders erwähnenswert jetzt die Übernahme von WebMethods, die jetzt vor ganz kurzem über die Bühne gegangen ist. Ich glaube, das Volumen lag bei so ungefähr 500 Millionen Euro Größenordnung. Also ein, ja, würde ich fast sagen, ein horizontaler Zusammenschluss, ne, in dem Sinne, dass WebMethods also ganz ähnliche Produkte entsprechend vertreibt, wie das die Software AG tut. Die sind also auch so in dem ganzen XML- und SOA-Umfeld unterwegs. Headquarter WebMethods ist in den USA und die haben es also entsprechend geschluckt. Motive, was man da immer wieder liest und hört, ist dann ja letztlich doch ganz schlicht. Also einmal die Marktausweitung, okay, um dann noch ein festere, auch auf den anderen Märkten noch fester auf den Boden zu kommen. Und dann immer ein sehr, sehr hoch geschätztes Einsparpotenzial auf der ganzen administrativen Ebene. Auf der ganzen administrativen Ebene, das von denen sehr, sehr hoch geschätzt wird, auch im zweistelligen Millionenbereich. Wobei das natürlich alles Schätzungen sind. Sie können natürlich auch davon ausgehen, dass natürlich die Verantwortlichen, die sozusagen diese Deals jetzt verkünden, natürlich ein ganz vitales Interesse daran haben, diesen Deal dann entsprechend in besonders gut aussehen zu lassen, allein wenn man nach dem Aktienkurs guckt. Ne? Weil Manager sind ja auch sehr, sehr häufig einfach, vielleicht könnte man das noch dazu fügen bei diesen Motiven, dann davon besessen, dass der Aktienkurs eben entsprechend hochgeht. Warum? Was ist da? Warum? Warum ist gerade der Aktienkurs immer ganz wichtig? Bitte?
Für die Gehälter, weil sie auch auf den Aktien bezahlt
werden. Ja, genau, also wenn gerade der variable Gehaltsanteil vom Management ist oftmals vom Aktienkurs einfach abhängig. Ne, und dann ist das natürlich auch eine ganz nachvollziehbare Motivation hier. Ja, abschließend zu diesem Thema nochmal, Kooperation und Mergers and Acquisitions. Gerade vor dem Hintergrund von Netzeffekten auf Softwaremärkten gilt eben Size Matters, ja, umso größer, umso besser. Und zwar nicht mit den Begriffen Netzeffekt oder Network Effect beschrieben, aber Larry Ellison, der CEO von Oracle, auch der mit der Segelgeschichte da, ja. Ich glaube aber, das war der im Wasser lag. Ich würde es aber jetzt nicht mehr beschwören. Ich glaube, das war der gekentert ist. Der sagte, die Akquisition von Siebel, also diesem CRM-Anbieter, bringt uns einen Schritt weiter, global die Nummer 1 im Geschäft mit Business-Software zu werden. Das ist sozusagen hier die Motivation, die er dort verfolgt hat. Also er hat in dem Statement nicht gesagt, tolle Software und Erweiterung, sondern es geht darum, hier die Nummer 1 zu werden. Hatten wir ja auch diese These, vielleicht das hier auch nochmal, Netzeffekte Richtung Winner-Takes-It-All-Märkte. Ja, hatten wir in dem Netzeffekt-Kapitel drin. Auch hier sieht man, dass mit den Unternehmensübernahmen im Bereich der Office-Software à la Microsoft sind wir schon so weit, ja, dass es da außer der Open-Source-Community an und für sich keinen ernsthaften Konkurrenten mehr gibt. Und hier eben auf dem Markt für betriebswirtschaftliche Standardsoftware geht es auch in diese Ecke rein.